Kellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Kellner Live. Nur auf OE24TV.
Willkommen bei uns. Langweilen können Sie sich woanders. Bei uns wird Tacheles gesprochen. Bei uns bekommen Sie Insider-Informationen, die Sie sonst nirgends hören, gepaart mit einer guten Portion Schmäh. Schlag den Groß, wie immer am Montag. Gerald Groß gegen Eva Schütz. Schön, dass ihr da seid.
Freue mich.
Ich mich auch. Auf unseren Äckern verdörrt die Ernte. Vieh wird aus Futtermangel geschlachtet. Unsere Bauern schlagen Alarm. Es wurde dann Chefsache. Am Freitagmorgen musste sich Christian Stocker in die Verhandlungen zum Dürrehilfspaket einschalten. Wie habt ihr das Ganze beobachtet? War das eine normale, alltägliche Kompromisssuche über mehrere Wochen lang? Oder war das schon sehr entlarvend und hat das gezeigt, dass die Regierung sehr zerstritten ist? Ich darf mit dir, Gerald Groß, beginnen.
Naja, wochenlang kein Ergebnis. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Und unsere österreichischen Bauern sind, und da sind sie heute noch immer in der Luft gehangen, und sie hängen nach wie vor in der Luft. Denn das, was man dann als Minimalkompromiss präsentiert hat, ist in Wahrheit eine Plünderungsaktion gegenüber unseren österreichischen Bauern. Statt Hilfe zu bekommen, zahlen sie das, was sie hier von der österreichischen Regierung, von der ÖVP, vom Bauernbund, von der Landwirtschaftskammer, vom Landwirtschaftsministerium präsentiert bekommen, nämlich diese berühmten 140 Millionen Sozialversicherungserlass für die Beiträge, zahlen sie fünfmal zurück, zwar in fünf Jahren, zu je 50 Millionen Euro, indem die Hebesätze bei der Sozialversicherung gehoben werden. Und de facto wird den Bauern 140 Millionen Euro gegeben und 250 Millionen Euro müssen sie zurückzahlen. Das ist also wunderbar, die Botschaft. Wir sollten daher allen Bäuerinnen und Bauern in unserem Land sagen, am Höhepunkt der Dürre, am Höhepunkt ihrer Ernteausfälle hat der Finanzminister, die SPÖ und die ÖVP nicht vergessen, die Bauern zur Kasse zu bitten, um das Budgetdesaster von Schwarz-Grün und das Budgetdesaster von Schwarz-Rot und Pink zu sanieren. Ob das aber einem Bauern gedient ist, weiß ich nicht. Ich habe Einblick in manche Chatgruppen im Bauernbund. Da gibt es massenweise Austritte mittlerweile. Also Bauernbundmitglieder, die den Hut draufhauen und sagen, mit dieser ÖVP wollen sie nichts mehr zu tun haben.
Ich habe auch ein Interview mit Ernst Halbmeier gesprochen von der IG Milch. Er hat gemeinsam mit Andreas Hetzlinger einen Protestbrief geschrieben, einen offenen Brief an die Regierung. Auch er ist völlig entsetzt von diesem Paket und sagt, das ist das Gießkannenprinzip, das ist nicht treffsicher. Du hast eben die Sozialversicherungsbeiträge angesprochen. Das ist ja der größte Teil dieses Pakets. Diese Sozialversicherungsbeiträge werden jetzt für 2 Monate erlassen. Die ÖVP wollte das aber für ein Jahr. Du hast eine Nähe zur ÖVP. Wie groß ist die Niederlage für die Schwarzen?
Naja, das kommt immer durch diese unsägliche Verquickung dann mit anderen Gesetzen. In diesem Fall ist es jetzt mit dem Klimaziel sozusagen konjunktiert worden. Die ÖVP hat das überhaupt nur durchgebracht, weil sie sich auf der anderen Seite mit den NEOS und der SPÖ über dieses Klimaziel geeinigt hat, nämlich CO2-neutral bis 2040, was wieder ein Goldplating ist gegenüber den EU-Klimazielen. Da ist ja CO2-neutral bis 2050. Warum wir das machen, versteht keiner. Es gibt ja da Berechnungen aus der IV und natürlich und auch aus dem Wirtschaftsbund. Das kostet Österreich bis zu 14 Milliarden Euro und natürlich auch einen Verlust an Arbeitsplätzen, weil gerade in der energieintensiven Industrie einfach nicht mehr in Österreich produziert wird. Also die Wirtschaft schreit. Man versteht nicht, warum Österreich, es ist ja dieses bis 2050 schon an und für sich ein völliger Unsinn, aber warum Österreich so dumm ist, dass man das dann auch noch bis 2040 hinbekommen möchte, das weiß man nicht. Das ist ja auch wieder so eine Versprechung und eine Floskel, weil jetzt hat man sich auf das geeinigt, aber es gibt ja noch gar keine konkreten Maßnahmen dahinter, wie man das jetzt wieder umsetzen möchte. Heißt natürlich auch, dass die Wirtschaft sich in keinster Weise darauf einstellen kann, was da auf sie zukommt. Also es ist eigentlich ein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm, das man da konjunktiert hat mit diesem Paket für die Bauern. Und das Paket für die Bauern natürlich, also da kann man schon drüber diskutieren. 140 Millionen Euro sind die Sozialversicherungsbeiträge, so wie du das jetzt gerade ausgeführt hast, dass man sich da 250 Millionen zurückholt. Das steht mal im Raum, aber das ist ja bei Gott noch nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher, ob man das durchbekommen wird. Dann gibt es natürlich kein wenig direkte Förderungen, das muss man ehrlicherweise sagen. Es wird noch einmal angehoben, dass die Versicherungsprämie für die Dürreversicherung bezahlt wird vom Bund und von den Ländern.
Jetzt sind es 65%.
Jetzt waren es 55%, jetzt sind 65%. Aber
nächstes Jahr erst?
Erst nächstes Jahr und den Rest muss natürlich trotzdem die Landwirtschaft selber zahlen. Und dann gibt es eben diese diese Unterstützungen für Betriebsmittelkredite und die Stundung von den Agrarkrediten. Aber auch das ist natürlich jetzt kein Geld, das du in die Hand bekommst, sondern du musst nur einfach weniger zurückzahlen, wenn du dir einen Betriebsmittelkredit aufnimmst. Oder wenn du einen Agrarkredit hast, dann musst du jetzt mal nichts zurückzahlen. Also eine direkte Hilfe, dass man sagt, hier Geld in die Hand gibt es eigentlich nicht, weil, wie gesagt, Sozialversicherungsbeiträge muss ich jetzt wohl nicht zahlen, aber es ist auch nichts, was ich jetzt tatsächlich verwenden kann, um Futtermittel etc. zu kaufen. Also das Paket ist, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt die ersehnte Hilfe, die man versprochen hat. Und das Abtauschen mit diesen 2040 klimaneutral, ohne irgendwelche konkreten Maßnahmen zu haben, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Man muss sagen, am Ende des Tages schwächt man einfach die österreichische Wirtschaft. Man macht das auch auf EU-Ebene. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch besprechen mit dieser Verpackungsverordnung beispielsweise. Und den Leuten reicht es halt einfach jetzt langsam. Man hat sich erwartet, glaube ich, von Seiten der Bauern, dass man ihnen da tatsächlich hilft. Mhm. Laut Hagelversicherung ist die Schätzung des Schadens in etwa 1 Milliarde Euro. Da sind natürlich auch diese 250 Millionen nicht sehr viel. Und wie gesagt, es ist jetzt keine Direktive, dass du jemandem Geld gibst und der sagt, okay, jetzt kann ich Futtermittel kaufen für meine Tiere, sondern ich muss einfach ein bisschen weniger zahlen, auf gut Deutsch. Und da sieht man halt auch, wie groß insgesamt die Belastung ist an Sozialversicherungsbeiträgen, an Abgaben, an Regulatorien. Also das Ganze ist ja eh schon sehr, sehr ausgereizt und steht eh schon an der Kippe.
Jetzt wählen ganz viele Bauern traditionellerweise die ÖVP.
Hat ja,
die ÖVP
falsch. Jetzt nicht mehr. Haben jetzt, gewählt, ja. Haben gewählt. Das sollte man schon dazu sagen.
Inzwischen sind sie schon eher gewählt. Bei der FPÖ gelandet. Ist das ein weiterer Tiefschlag für die ÖVP, würdest du sagen?
Der Bauernbund ist sicher der ganz stark gebunden in der ÖVP, der auch immer sehr loyal war zur ÖVP. Wenn man diesen Bund jetzt verliert, dann ist das ganz sicher ein Rückschlag. Und man sieht halt wieder, dass in dieser Koalition einfach irgendwie kein Weiterkommen ist. Es gibt keine schnelle Hilfe, es ist nicht effizient. Und man verquickt ständig mit irgendwas anderem, was man gerne hätte, sodass das Ganze natürlich noch länger dauert. Also ich glaube schon, dass man da bei den Bauern einige Wähler verloren hat.
Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die ÖVP hat sich nicht durchgesetzt bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Die wollten das ein Jahr erlassen, ist jetzt nur 2 Monate erlassen worden. Und was jetzt auch gegen den Widerstand der ÖVP passiert ist, die SPÖ und die NEOS haben das Klimaschutzgesetz durchgesetzt. Und das soll dafür sorgen, dass Österreich 2040 klimaneutral ist. Was ist los mit der ÖVP?
Keine Ahnung, ist eine gute Frage. Offenbar schafft es die ÖVP nicht mehr, ihre Kernkompetenzen an den Wähler zu vermitteln. Weil klar, Bauernstand war immer Kernkompetenz der ÖVP, Landwirtschaft. Aber die ÖVP ist ja eigentlich eine Wirtschaftspartei. Und wieso es einem da nicht gelingt, dass man die Interessen der Wirtschaft irgendwie verteidigt, das ist unnachvollziehbar. Es kommt die Kritik von der Wirtschaftskammer, es kommt die Kritik von der industriellen Vereinigung. 15 Milliarden Euro kostet uns das, dass wir früher klimaneutral werden. Das bringt einfach nichts und das Geld fehlt ja auch dann für Maßnahmen, um diese Klimaerwärmung abzufedern. Wer zahlt denn dann die Klimaanlagen in den Krankenhäusern, in den Schulen, wenn kein Geld da ist? Also man fragt sich ganz ehrlich, die ÖVP verliert da massiv ihre Wirtschaftskompetenz und ist, glaube ich, auch für die Wirtschaft nicht mehr die Partei, die sie ansprechen, um zu sagen, das sind unsere Interessen, bitte helft uns. Und eins darf man auch nicht vergessen, da geht es ja nicht jetzt isoliert um die Wirtschaft, da geht es ja auch um den Lebensstandard der Österreicher, weil weniger Betriebe, weniger Industrie, weniger Arbeitsplätze, weniger Einkommen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen und das spürt einfach jeder. Und natürlich, all diese Maßnahmen führen ja auch wieder zu höheren Preisen, zu höheren Produktionskosten, die werden weitergegeben, zu höherer Inflation. Und ich glaube, es ist heute schon so, dass sich eine Familie, selbst wenn sie im Mittelstand ist und gar nicht so schlecht verdient, sich wirklich am Ende des Monats fragt, wie sie ihre Kosten decken sollen.
Mhm. Genau, das ist nämlich das Thema. Das haben die Bauern ja auch schon angekündigt. Es wird alles teurer werden und das betrifft uns natürlich alle. Gerald Groß, hast du eine Erklärung? Was ist los mit dieser Regierung? Was ist vor allem los mit der ÖVP?
Also seit heute ist es im Buchhandel.
Ich habe darauf gewartet.
Ja, ich auch. Ich habe schon draußen liegen.
Hat eh lange gedauert.
Ja, und ab nächster Woche werde ich es präsentieren bei einer Pressekonferenz in Wien. Mhm. Das Ende der Scheinkonservativen ausgemerzt. Es ist zwar Friedrich Merz oben am Cover, aber auch hier sieht man Christian Stocker. Und ich beschreibe Österreichische Volkspartei und Deutsche Union. Und den Unterschied zwischen Schein und Sein, zwischen Ankündigung und Realität. Und das ist bei dieser Österreichischen Volkspartei massiv spürbar. Sie tritt an und sie tritt ein in die Regierung, um die Wirtschaft zu stützen und bringt gerade mit dem Klimapaket die österreichische Wirtschaft um. Sie tritt an in den einzelnen Bundesländern, auch vom Bauernbund oder Niederösterreicher Hanna Mikl-Leitner, sofort die Bauern zu entschädigen. Und sie entschädigt die Bauern nicht, ganz im Gegenteil, sie sackelt die Bauern aus. Ich beschreibe da drinnen jene Situation von Johanna Mikl-Leitner, die vor einem Jahr versprochen hat, mit Karl Nehammer an ihrer Seite, dem damaligen Kanzler, dass alle Hochwasseropfer in Niederösterreich umgehend und unbürokratisch entschädigt werden. 90% derer warten noch immer auf die volle Abgeltung und haben es bis heute nicht bekommen. Dieselben bei mir in der Südsteiermark, die Hochwasseropfer. Das heißt, das ist das Problem des Scheinkonservatismus, der sich nur mehr auf leere Worthülsen beschränkt und am Ende nicht mehr die Kraft hat, umzusetzen. Und im Umkehrschluss passiert dann Folgendes: dass wahre konservative Parteien oder Alternativen, in Deutschland die AfD oder in Österreich die FPÖ, komplett stechen und, wie wir schon festgestellt haben, beispielsweise jetzt bei den Bauern, dieser ÖVP oder dieser Union größtenteils die Wähler abnehmen, weil dann die Menschen, auch was Konservatismus betrifft, und Verlässlichkeit am Ende zum Schmied gehen und nicht zum Schmiedel. Die ÖVP ist nicht mehr in der Lage, in Wahrheit ihre Kernklientel abzudecken. Es ging nur um den Kanzleranspruch, um den Kanzlersessel für Christian Stocker. Dafür wird die Wirtschaft geopfert mit dem Klimapaket. Dafür werden die Bauern geopfert für die nicht vorhandene Entschädigung, damit man in der Regierung bleibt. Und dafür werden, was Migrationspolitik betrifft, im Übrigen alle Menschen in dem Land geopfert, weil in der Migrationspolitik schaut es ja auch nicht aus. Anders aus. Der Herr Kahner schiebt 4 Leute ab und in der Zwischenzeit kommen 400 bei der offenen Tür rein. Das ist immer dasselbe Hütchenspiel. Es ist alles nur PR, es ist alles Placebo. Im Zeitalter der modernen Telekommunikation, wo wir einfach nur ins Internet schauen müssen und 1000 Meldungen am Tag haben und jeder es in Wahrheit mittlerweile durch Social Media nachprüfen kann, ob tatsächlich dann eine Hilfe bei Frau Schmaus-Wawalerne oder bei Herrn Kirschenkern-Karli ankommt und dann der Herr Kirschenkern-Karli in den Medien steht und sagt, also ich habe von den Schwarzen gar nichts gekriegt in der Regierung. Die haben mich betrogen und belogen. Dann passiert das halt, dass diese Parteien und in dem Fall die ÖVP immer mehr an Vertrauen verliert. Ich würde Folgendes sagen, also die ÖVP ist vor 2 Wochen noch bei 19% gestanden oder 20. Nach dieser Nummer mit den Bauern habe ich sie bei 18 oder 17. Also sie matchen sich jetzt bald echt um den Blumentopf irgendwo mit den Grünen. Wer wird jetzt Dritter und wer wird Vierter im österreichischen Nationalrat? Mit SPÖ und Grünen. Wenn das die Zukunftsaussicht der einstolzen Volkspartei ist, bitte feel free. Ich bin ja keiner, der die Lemminge aufhaltet, wenn sie in die Grumobe stürzen wollen, die Suizidalen. Aber dann sollen sie es. Aber sie haben immerhin den Kanzler. Das muss man sagen. Sie haben den Herrn Stocker und das Kanzleramt und ein bisschen Macht und eine Würde. Und dann geht der Herr Kanzler zur nächsten Bauernbundveranstaltung, aber er kommt halt mit leeren Händen und mit leeren Korb. Und das werden die Bauern in Österreich auch nicht akzeptieren.
Es ist ein Problem, das uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird, das Thema Hitze. Die vergangenen 12 Monate waren die trockensten seit Beginn der österreichischen Messgeschichte im Jahr 1850. Was soll die nächsten Sommer passieren? Vermutlich wird der Sommer 2027 sehr ähnlich ausschauen wie dieser Sommer. Was sind langfristige Lösungen, damit wir mit dieser Hitze und auch mit dieser Dürre umgehen?
Naja, was sind die langfristigen Lösungen? Wir wissen, dass unsere Infrastruktur leidet. Wir wissen, dass die Menschen in dem Land leiden an der Hitze. Wir wissen, dass die Natur leidet, dass die Umwelt leidet. Und wir wissen, dass die Hitze über einen Zeitraum von 5-6 Wochen mit immerhin 2 massiven Hitzeperioden für keinen von uns angenehm ist. So, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, es ist aber eine klimatische Veränderung, wie tausende klimatische Veränderungen in der Weltgeschichte stattgefunden haben. Zugegeben, sie geht sehr schnell. Okay. Aber es ist jetzt kein Grund, suizidal zu werden und sich vom nächsten Boch, in den nächsten Boch einzuspringen und sich zu ersäufen. So weit sind wir Gottlob noch nicht, auch wenn manche glauben, man jagt den Menschen zuerst Angst ein und dann geht man her und sagt, aber weißt du, wenn du 50 Euro CO2-Abgabe zahlst, dann ist nächsten Sommer ein bisschen kühler. Das ist ja die ÖVP und SPÖ, denkweise. So, was wir brauchen, ist in Wahrheit eine Regierung, die an der Seite der Bürger, im Übrigen ist ein, nicht ein österreichisches Problem, sondern ein weltweites Problem, oder vor allem ein mitteleuropäisches Problem, weil wir waren in Mitteleuropa diesmal die größten Geschädigten quasi dieser Hitzeperiode, den Menschen zu erklären, wie gehen wir mit dieser Hitze besser um. Klimaanlagen, Baukultur, Architektur, Landwirtschaft, andere Sorten, die man anbaut. Ich meine, mir erklären dann Kichererbsenbauern, sie haben die beste Ernte ihres Lebens gehabt, weil die Kichererbsen offenbar besonders bei Trockenheit sich entwickeln. So, dann musst du dir halt etwas anderes einfallen lassen. Ich meine, auch diese Geschichte, diese ständige Hysterie heute nicht aus. Es gibt Landwirtschaft in Sizilien und Sizilien lebt seit ein paar hundert Jahren mit 38 und 40 Grad. Es gibt Landwirtschaft in Umbrien, die leben seit ein paar hundert Jahren mit 38 Grad. Also das heißt, so zu tun, als würde es ins, wir haben jetzt das südeuropäische Klima, offenbar kriegen wir Stück für Stück, aber so zu tun, als würden in Südeuropa keine Menschen leben, es leben auch Menschen in der Sahara, also so ist es auch nicht. Ich meine, jetzt wären wir nicht alle die Sahara oder die Wüste, brauchen wir nicht reden, aber so zu tun, als würden wir jetzt alle sterben und bevor jeder stirbt, soll er noch ein bisschen Geld abdrucken für den Staat, weil der vorne und hinten kein Geld hat und am besten die Planwirtschaft einführen, weil das steckt ja dahinter als politische Ideologie. Also dafür bin ich nicht zu haben.
Mhm. Siehst du auch die Planwirtschaft, die dahinter steckt, oder wie siehst du die Entwicklungen?
Na, es ist generell die Tendenz zurzeit, immer mehr Staat zu haben und immer weniger privat. Man wird sich einfach auf diese Klimaumstellung einstellen müssen. Man kann jetzt Österreich abschaffen, das wird an der Klimaerwärmung prinzipiell nichts ändern, ist sie menschgemacht. Ich glaube, sie ist natürlich vom Menschen beschleunigt. Da gebe ich dem Gerald völlig recht, dass es immer wieder verschiedene Klimaphasen gibt. Das wissen wir auch. Die Frage ist, was tut man jetzt? Und da wird man eben in kritischer Infrastruktur, wie zum Beispiel in Spitälern, entsprechende Klimaanlagen brauchen. Man wird Beschattungskonzepte brauchen, man wird eine Landwirtschaft brauchen etc., die sich auf diese veränderten Klimaanforderungen einstellt. Das ist aber alles machbar. Man braucht halt wieder Geld oder beziehungsweise die Unternehmen brauchen Geld, um da in die Forschung zu investieren. Und dieses Geld darf man vielleicht den Unternehmen nicht wegnehmen. Man braucht es dann auch nicht wieder im Zuge einer Förderung zurückgeben. Es wäre toll, wenn wir es ihnen lassen würden. Wir haben, glaube ich, jetzt über die letzten Jahrhunderte gelernt, die Unternehmen sind relativ innovativ, wenn man sie einfach in Ruhe lässt. Und auch die Bauern werden sich umstellen. Aber natürlich nicht, indem man ihnen vorher mit Sozialversicherungsabgaben und mit einem unfassbaren bürokratischen Aufwand, der ja auch immer wieder Kosten verursacht, sie eigentlich am Minimum hält, sodass für diese Investitionen in die Zukunft, und das sind sie, eigentlich nichts mehr überbleibt. Und dieses System, das muss man jetzt langsam ändern und umstellen. Auch noch ein Thema, was der Gerald spricht, auch auf an, ein Thema, das im Zuge dieser Klimaerwärmung überhaupt nie diskutiert wird, was aber, glaube ich, ein großer Punkt ist. Das ist einfach, die Weltbevölkerung wächst in einem enormen Ausmaß. Und das ist etwas, wir diskutieren zwar, ob der Hansi mit dem Auto fährt oder mit dem Fahrrad, aber wir diskutieren nicht drüber, dass wir jetzt statt 5 Milliarden Menschen 9 Milliarden Menschen haben. Und das wird vermutlich auch eine gewisse Belastung für die Ressourcen dieser Erde sein. Aber das traut sich irgendwie überhaupt niemand anzusprechen. Warum, das weiß ich eigentlich nicht. Es gibt einfach Kontinente, wo das Bevölkerungswachstum exponentiell hoch ist. Vielleicht sollte man auch damit einmal versuchen, die Klimakrise, wenn man sie schon permanent heraufbeschwört, ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Ja, weil dann sind wir nämlich dort, wo es politisch absolut inkorrekt wird. Das darf man ja nicht sagen. Ja. Als einst einmal Fürstin Gloria von Thurn und Taxis gemeint hat, dass südliche Bevölkerungsgruppen, ich zitiere, sehr viel schnackseln. Ja, so wie sie gesagt
so hat sie
haben.
Gesagt?
Die Fürstin, ja.
Die Fürstin. Aber die Fürstin ohne der Handbewegung
von Thurn
die du
und
da
Taxis.
Hast,
nein, um das auch allen unseren Sehern zu, was damit gemeint das ist, mache ich auch diesen hier. Als sie das gesagt hat, war der Aufschrei riesengroß. So, und jetzt, wenn wir uns einmal anschauen, der europäische Kontinent, der vielleicht eine Fertilitätsrate, eine Geburtenrate von 1,3 hat, das heißt rückläufig ist, aber wie andererseits auf Kontinenten Fertilitätsraten haben von 3 oder 4, die quasi offenbar sehr ländenstark sind. Und wir folgende Situation haben, dass wir gerade in dem Bereich, wo die Wissenschaft uns erklärt, da hätte der massive Klimawandel der sogenannten Industrialisierung stattgefunden, dann ist es jener Bereich, wo die Erdbevölkerung von 2,5 Milliarden auf 9 Milliarden gewachsen ist. Das muss man halt auch dazu sagen. Jetzt ist die Frage, war es der Fiat Uno, die Entwicklung des Enzo Ferrari oder des Herrn Agnelli, das offenbar das Weltklima ins Chaos gestürzt hat oder die 3-Mond-Raketen, die wir aufgeschossen haben? Oder ist es vielleicht doch die Tatsache, dass wir 9 Milliarden Mäuler zu ernähren haben, 9 Milliarden Menschen oder zumindest ein Teil davon Auto fahren will, angezogen werden will und wir einen unheimlichen Ressourcenverbrauch haben und die Menschheit oder dieser Globus quasi fast wie unter Fieber steht, würde man sagen, weil diese ganze Welt darunter leidet, dass plötzlich 9 Milliarden das brauchen zum Überleben, auch für die ökonomische Freiheit. Und auf der anderen Seite, wir wissen, dass man mit 2,5 Milliarden offenbar diese Probleme nicht gehabt haben, die wir 9 Milliarden haben. Da gibt es zum Beispiel die australische Bradshaw-Studie, die sagt, der Planet ist im Übrigen sehr bemerkenswert, vor einem halben Jahr herausgekommen, international publiziert, der Planet hat ein Reglement, eine Obergrenze, die heißt 12 Milliarden. Bei 12 Milliarden kippen die ganzen Systeme. Mhm. Also Krankheiten, Seuchengefahr, Konfliktherde, politische Konflikte, Kriege etc., weil dann die Ressourcen endgültig sich dem Ende neigen und damit kommt es zu einem Verteilungskrieg. So. Und darüber sollte man schon diskutieren. Aber jetzt geht es ja nicht darum, dass wir die Weltgeschichte hier und schon gar nicht aus einer OE24-Studie in irgendeiner Form bewältigen können. Wir geben einmal einen entscheidenden Vorschlag. Durex hilft, würde ich sagen. Ja, also wenn es zart ist, einfach ein Verhütterli auf, also, vielleicht ist dann besser. Aber jetzt wieder,
Aspekt,
aber jetzt wieder Retour. Ja, ja. Sorry, ja. So, aber jetzt was anderes. Weißt du, was ich nicht verstehe ist? Wenn du als Bundesregierung der festen Glaubensüberzeugung bist, der Klimawandel wird uns töten, das ist schrecklich, und die Grünen und die Schwarzen und jeder sich in Hysterie überschlägt. Warum geht man da nicht her und fängt zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft an, den Landwirten tatsächlich Geld in die Hand zu geben, damit sie ihre Betriebsmittel, ihre Anbauflächen auf 2-3 Jahre so umgestalten und überleben können, auch in der Zeit, wo sie verminderte Erträge haben, dass sie in Zukunft beispielsweise mit anderen Fruchtfolgen, mit einer anderen Bewirtschaftung auch von Feldern eine Art Landwirtschaft auch erzeugen können, die einem Anstieg der Temperatur in Österreich von 1,2 oder 1,5 Grad gerecht wird. Warum geht man dann gerade in jener Situation, wo alle schreien, die armen Bauern, die armen alten Murdeln, jedes Arm, es ist so heiß, dann her und sagt, da, bup, da kannst 140 Millionen Euro haben, aber dafür gibst du mir 250 Millionen Euro. Das ist an sich der Irrsinn. Wenn du jetzt weißt, du müsstest investieren, du müsstest da im Straßenbau investieren, du müsstest in der Infrastruktur, im öffentlichen Verkehr investieren, Bau, Beschattung, Städte im Übrigen entsiegeln. Ich sage seit Jahren, dieser ganze Irrsinn mit diesen Fachmarktzentren in Bezirkshauptstädten, zurück, anreißen, die sollen wieder in die Innenstädte gehen, in den Innenstädten leere Geschäftslokale und draußen Betonwüsten, damit jeder mit dem Auto schneller hinkommt. Retourgang, damit irgendwelche Immobilienspekulanten abgehört gemacht haben. Retour, eine wieder in die Städte, kompakte Ortskerne und draußen auf dem flachen Land in Wahrheit entsiegeln beginnen. Das müsste man jetzt tun. Das ist im Übrigen auch eine Situation, es wäre im Übrigen auch ein Investitionsschub in Österreich, mit dem wir Arbeitskräfte schaffen, wenn wir beispielsweise in dem Bereich etwas tun würden und dort Milliarden Euro hineinstecken. Da würde man der Wirtschaft helfen, den Ortskernen helfen, dem ländlichen Raum würden wir helfen und wir würden der Umwelt helfen. Denkt keiner darüber nach?
Der Landwirt Ernst Halbmeier hat bei mir im Interview auch gefordert, dass es vorgezogene Ausgleichszahlungen gibt. Das würde uns gar nichts kosten, es wäre nur vorgezogen und dann wären die Bauern auch liquide. Also vermutlich wird es beim Hilfspaket schon noch das eine oder andere Thema geben in Zukunft. Möglicherweise wird auch noch was geändert. Es gibt eine Sendung beim ZDF, die heißt Direkt aus Berlin. Das war aber gestern Abend Direkt aus Wien. AfD-Chefin Alice Weidel hat ausgerechnet in Wien ihr ZDF-Sommerinterview gegeben. Warum? Was steckt da dahinter und warum jetzt fast jeder in Deutschland den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek kennt, darüber sprechen wir gleich. Gerald Groß hat gute Kontakte zur AfD und zur FPÖ und wird uns sicher einiges dazu sagen können. Bleiben Sie dran.
Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Willkommen zur Runde 2. Ganz Deutschland spricht heute über ein Interview, das in Österreich aufgezeichnet wurde. Gemeint ist das gestrige ZDF-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel. Die Sendung heißt Berlin Direkt, war aber in dem Fall Wien Direkt. Aufgezeichnet wurde das Interview hoch über den Dächern von Wien im Generali Media Tower am Donaukanal. Weidel selbst begründet die Ortswahl mit Gesprächen mit der FPÖ. Sie habe sich Tipps geholt. Unser Politblogger Gerald Groß hat beste Kontakte zur AfD und zur FPÖ. Kannst du uns dazu Näheres sagen?
Ich habe nicht gewusst, dass sie da ist. Mich braucht auch keiner informieren und so eng ist der Kontakt dann auch nicht. Aber ich kann nur raten, warum. Die Freiheitliche Partei ist in 5 Bundesländern in Regierungsverantwortung. Die Freiheitliche Partei war 3-mal in Regierungsverantwortung auf Ebene der Bundesregierung. Die Freiheitliche Partei stellt in der Steiermark mit Mario Kunasek den Landeshauptmann. Und sie ist mit Herbert Kickl Platz 1 in Österreich. Und zwar erstmals in der Nachkriegsgeschichte Österreichs, dass eine Partei, die nicht SP oder ÖVP heißt, unangefochten auf Platz 1 steht und auch bei der letzten Nationalratswahl dieser erste Platz bereits errungen wurde. Das heißt, in Wahrheit ist Herbert Kickl der Platzhirsch und hätte auch Bundeskanzler werden können. Und er werden sollen können nicht, weil es ja die ÖVP erfolgreich verhindert hat. Aber sie wird jetzt an ihrer Machtfülle ersticken, wie man sieht. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und dass hier Österreich als Role Model dient, ist relativ klar. Warum? Wir leben in einem deutschen Sprachraum, das ist Österreich, Deutschland, Schweiz. Unsere Medien berichten untereinander. Das heißt, was in der Bild steht, kann auch bei OE24 stehen. Was bei OE24 steht, steht in der Bild oder im Blick, in der Schweiz oder wo auch immer. Das heißt, die Medien im deutschsprachigen Raum sind ja sehr gut vernetzt. Und ich glaube, dass es schon im Interesse der AfD liegt, dass die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl die Chance bekommt, den Regierungschef zu stellen, weil damit die Brandmauer in Deutschland Geschichte ist. Was wird derzeit in Deutschland medial verbreitet? Der Herbert Kickl und die Alice Weidel, das sind Nazis, die wollen Konzentrationslager bauen. Die Remigration ist eine ethnische Säuberung, das sind Faschisten und. Dann hast du plötzlich in eineinhalb Jahren Herbert Kickl als Kanzler, der das Land gut führt, ich würde es mir wünschen, nämlich fürs Land, nicht einmal für die FPÖ, sondern fürs Land, der das Land gut führt, hineinschaut, dass die tiefe Spaltung der Gesellschaft auch in der Migrationspolitik ein Ende findet, indem eine konsequentere Migrationspolitik macht, eine gute Wirtschaftspolitik macht. Und dann kommen plötzlich die Deutschen drauf und sagen, hoppla, den Kickl hat man ja so verteufelt. Der macht es ja gar nicht einmal so schlecht. Das war halt für uns auch ein Modell in Deutschland. Und damit ist die Brandmauergeschichte. Und wenn Österreich fällt und danach Deutschland fällt, dann fällt in Wahrheit Europa, und zwar in die wahre konservative Richtung wieder, weg von Ursula von der Leyen, weg von Markus Söder, von Friedrich Merz, Lars Klingbeil, diese ganzen rot-schwarz-grünen Experimente hin zu einer optimalen, konservativen, guten Politik. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis dahinter, warum auch alles Weidel, aber im Übrigen auch Tino Kruppala, der Co-Chef, der hier auch in dem Studio schon ein Interview gegeben hat, sehr oft in Wien und in Österreich ist. Und die Alice Weidel hat ja vollkommen recht. Ich lebe in der Steiermark. Mario Kunasek ist ein großartiger Landeshauptmann. Er ist jetzt bei 45%. Ja, mhm. Und alle die Verteufelungsversuche, die FPÖ führt ein Bundesland. Und dann wird das schrecklich sein. Und dann werden die Fliegen auf die Nasen vor die Kinder sitzen. Und die Wölfe werden uns auffressen. Und die SA wird durch die Straßen marschieren. Siehst du, schaust du in die Steiermark und kommst drauf, ein moderner Wirtschafts- und Tourismusstandort, geführt von einem vernünftigen Landeshauptmann, der mit 35% Landeshauptmann geworden ist und anderthalb Jahre später plötzlich 45% in den Umfragen hat und jeder liebt ihn. Und ich glaube, das dient schon als Modell auch für Deutschland.
Das ist natürlich kurios. Der Name Mario Kunasek war sicher bis gestern kaum wem geläufig in Deutschland. Jetzt ist der Name bekannt. Weidel hat ihn in einem Interview wörtlich gelobt, hat ihn als Sympathieträger bezeichnet und hat gemeint, die AfD könne von der FPÖ könne die AfD sehr viel lernen. Die AfD ist in den Umfragen derzeit die stärkste Kraft, liegt bei 27-29%. Und dieses Interview gestern hat natürlich für Rekordquoten gesorgt in Deutschland. Wie siehst du das, dass ausgerechnet aus Wien dieses Interview gesendet wurde?
Ja, es hat sicher eine gewisse Vorbildwirkung. Allerdings würde ich dem Gerald, dem im innewohnenden Optimismus nicht ganz so hoch einschätzen, weil de facto ist die FPÖ schon dreimal in einer Regierung gewesen in Österreich. Das hat die Deutschen aber auch nicht davon abgehalten, eine Brandmauer zu errichten. Also in Wirklichkeit, die Situation ändert sich jetzt nicht wahnsinnig dramatisch. Die FPÖ war die Nummer eins in Österreich bei den letzten Nationalratswahlen. Ganz im Gegenteil, das hat in Deutschland, finde ich, eher zum Gegeneffekt geführt, nämlich dass man noch stärker versucht, die AfD da auszugrenzen. Also dass jetzt ein Bundeskanzler, Herbert Kickl, falls er die Wahl wieder gewinnen sollte, was zurzeit nach den Umfragen so aussieht, da einen Stein ins Rollen bringen würde und die Deutschen jetzt sagen, sie öffnen sich für eine konservative Mehrheit, sie lassen die Brandmauer fallen. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass sich sozusagen das, was man der AfD da überstülpt, wobei man sagen muss, auch die AfD eine ein bisschen andere Ausgangsposition hat wie die FPÖ, weil die FPÖ ist eine Partei, die ist in Österreich bereits mehr oder weniger im Parteienspektrum nach dem Zweiten Weltkrieg immer gegeben hat. Das ist bei der AfD nicht der Fall. Also, dass man sich da öffnet und diese Brandmauer abreißt, nur weil die FPÖ jetzt in Österreich den Bundeskanzler stellt, ich glaube, das ist eine Hoffnung. Kann aber eben auch genau ins Gegenteil umschlagen, dass man sagt, wir machen das nicht so wie die ÖSE, sondern wir machen das ganz anders, wir machen das viel besser. Und zu Sachsen-Anhalt, wo ja Ulrich Siegmund, der ja jetzt nochmal einen riesigen Popularitätsschub bekommen hat in Deutschland, nachdem ihm das Spiegel aufs Cover gegeben hat mit der gefährlichste Mann Deutschlands und das begründet hat, dass der eigentlich eh ganz nett ist, obwohl er bei der AfD ist. Das war so ein bisschen die allgemeine Begründung, die in diesem Artikel gestanden ist. Da wird man jetzt mal sehen, was passiert dort. Ich meine, der wird die Wahl in Sachsen-Anhalt gewinnen, ob mit einer absoluten Mehrheit oder nicht. Das wird man erst sehen. Und dann wird zum ersten Mal auch in Deutschland es so sein, dass die AfD den Landeshauptmann, also das Äquivalent, das deutsche Äquivalent zum Landeshauptmann in einem deutschen Bundesland stellt. Und dann wird man sehen, wie das funktioniert und ob sich das bewahrheitet, was Was da befürchtet wird, vermutlich nicht. Das hat sich auch in Österreich nicht bewahrheitet, aber da hat man dann, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und das, glaube ich, wird eher dazu führen, dass man die Brandmauer einreißt, als wenn Herbert Kickl Bundeskanzler wird in Österreich.
Ich glaube, die Brandmauer wird wohl schon davor eingerissen
aber jetzt
werden,
mit
wenn Ulrich Siegmund Ministerpräsident ist.
Die politische Ambition des Friedrich Merz, dieses Wahlbetrügers und Wählerverarschers, war ja, die AfD durch seine Kanzlerschaft zu halbieren. Ich werde die AfD halbieren mit der Brandmauer. Jetzt liegt die AfD bei gut 28% und jetzt rot, wer sie halbiert hat. Der Herr Merz. Von dem ist nichts mehr über. So, jetzt hast du den ersten parteipolitischen Effekt. Der politische Effekt ist, genau dieselben, das deutsche Parteien-Establishment ist der Meinung, Asylobergrenze und hat damit Wahlen gewonnen. Das letzte Mal im Übrigen, das prophezei ich Ihnen, Sie werden keine Wahlen mehr gewinnen, das Establishment. Und die Asylobergrenze gibt es nicht. Sie haben die größten Probleme in den Bundesländern, dass Sie die Abschiebezahlen nicht einmal jener erfüllen, im Ansatz nicht einmal 10%, die abschiebepflichtig sind. Dann haben Sie 1,3 Billionen Euro Schulden aufgenommen, wo jetzt jede Ratingagentur Ihnen die Zinsen in die Höhe schrauben wird. Und Sie haben mit diesen 1,3 Billionen Euro auch nicht die Wirtschaft angekurbelt. Und jetzt hast du folgende Situation. Der Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht, und er ist gebrochen. Sachsen-Anhalt 44%. Das heißt, Ulrich Siegmund kann Ministerpräsident werden, also Landeshauptmann. Und zwar ohne Koalitionspartner.
Momentan steht er bei 41.
Nennt sich Mandatsmehrheit.
Ja, ja.
Bayern 25%, also westliches Bundesland. Söderland. Söder so schlecht wie noch nie zuvor. Der nächste Weißwurst-Autokrat. Abgestraft bis zum geht nicht mehr. Sachsen, Jörg Urban, Dino Kruppeler, 42%. Thüringen, Björn Höcke, 42%. Nordrhein-Westfalen, über 20%. Das heißt, die AfD ist mittlerweile in den östlichen Bundesländern, wie auch in den westlichen Bundesländern, die stimmenstärkste Kraft. Auch der alte Schmäh Ost-West-Gefälle gilt nicht mehr. Ja, im Osten sind sie noch stärker als im Westen, aber sie sind mittlerweile auch in den westlichen Bundesländern Nummer eins. Das heißt, selbst in Bayern ist die AfD bald stärker als die Unionsparteien bei einer Bundestagswahl. So, und das muss man halt nur wissen. Diese rot-schwarz-grüne Landkarte Deutschlands färbt sich komplett blau ein. Und daher sage ich dir, die AfD wird regieren und die Brandmauer wird auch fallen. Nicht, weil die AfD darum bittet, bitte, bitte, bitte tut's die Brandmauer weg, sondern weil die Macht des Faktischen die Brandmauer zum Einsturz bringt. Aber dem deutschen Wähler muss man sagen, Freunde, schaut nach Österreich, schaut in die Steiermark, schaut nach Wien, schaut zum Herbert Kickl, schaut zu Manfred Heimbuchner, schaut zu Marlene Swatzek, zum Udo Landbauer, schaut euch die regierenden Länder an, schaut zum Christoph Bitschi nach Vordelberg. Diese Länder werden gut regiert mit freiheitlicher Regierungsbeteiligung oder sogar mit freiheitlicher Führung. Und die haben gute Daten. Und allein, wenn ich den Zuwanderungsbereich anschaue, haben wir mittlerweile in der Steiermark durch den Hannes Ammesbauer, den Asyllandesrat, weniger als 30% weniger in den öffentlichen Sozialleistungen Asylwerber drinnen, als wir es noch vor 1,5 Jahren unter Schwarz-Rot in der Steiermark gehabt haben. Das heißt, das wirkt. Und ohne, dass es da Deportationen oder irgendwas gibt, was die deutschen Medien immer daher spinnen. Und das meine ich. Dieser Schwall, auch dieser Eindruck aus Österreich, hoppla, Österreich wird besser regiert unter Freiheitliche, das nutzt am Ende auch der AfD.
Also in Deutschland wird es ein politisch sehr heißer Herbst, das kann man wirklich so sagen. Am 6. September wird eben gewählt in Sachsen-Anhalt und möglicherweise gibt es dann den ersten AfD-Ministerpräsidenten. Ulrich Siegmund hat sensationelle Umfragewerte. Muss man Angst haben vor der AfD? Du hast es gerade erwähnt, der Spiegel hat getitelt Ulrich Siegmund, der gefährlichste Mann Deutschlands. Und die Bild-Zeitung hat dazu eine Umfrage gemacht, vom Meinungsforschungsinstitut INSA umgesetzt, auf die Frage, haben Sie Angst vor der AfD? Haben 49% mit Nein geantwortet, 42% mit Ja, 9% machen keine Angabe. Hast du Angst?
Vor der AfD? Nein, ich habe generell keine Angst, auch nicht vor der AfD, auch nicht vor der FPÖ in Österreich, wenn man ja dann an der realpolitischen Situation sehen. Erstens sieht man, dass diese Umwälzungen, die da permanent heraufbeschworen werden, nicht kommen, auch gar nicht kommen können. Da hat Österreich und Deutschland auch eine viel zu stabile Verfassung. Und das Einzige, woran diese Parteien scheitern können, das gilt sowohl für die FPÖ als auch für die AfD, ist, dass sie, wenn sie in einer Regierungsverantwortung sind, nicht umsetzen können, was sie in ihrem Programm haben. Und daran werden sie gemessen werden, genauso wie jede andere Partei auch. Was, glaube ich, in Deutschland besonders verunglückt ist, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, ob das österreichische Beispiel da wirklich so abfärbt, dass man dort natürlich schon einen Medien-Mainstream hat, der wirklich gar nichts unterlässt, um die AfD in dieses sehr, sehr rechte Eck zurück und das dabei zum Teil so ungeschickt macht, dass viele Wähler sagen, wir lassen uns in dieser Form nicht mehr beeinflussen. Ich glaube, das hilft der AfD mittlerweile fast schon mehr, als es ihr schadet. Dieses Spielcover, das du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja das beste Beispiel darauf. Ein unglaublicher Popularitätsschub noch einmal.
Sigmund gibt Autogramme auf dieses Cover.
Der signiert jetzt dieses Cover und verteilt das überall. Also das hat ihm einfach nicht geschadet, schon gar nicht bei seinem Klientel. Und dann hat man natürlich dort auch einen sehr kleinen, also doch einen Teil an Menschen, die sowieso, und deswegen glaube ich, ist das, was der Gerald sagt, auch nicht ganz richtig, die einem sachlichen Argument ohne dies nicht zugänglich sind. Also dann kannst du dann x-mal sagen, aber in der Steiermark, der macht das ganz gut und der Landeshauptmann-Stellvertreter in Oberösterreich, der macht das auch nicht schlecht etc. Das ist einfach so ideologisch aufgeladen, dass da, glaube ich, eine sachliche Debatte ohne dies völlig unmöglich ist. Aber mit einem gebe ich dem Gerald natürlich schon recht, diese Brandmauer und dieses Zusammenschweißen der anderen Parteien einfach nur, um die AfD nicht mit hineinzunehmen, so wie wir es in Österreich ja auch haben, die schadet den anderen Parteien so extrem, dass eigentlich die FPÖ in Österreich und auch die AfD gar nicht so viel tun müssen und sie gewinnen trotzdem permanent in den Umfragen dazu, weil dieses unglückliche Bündnis von komplett entgegengesetzten Ideologien in einer Zeit, wo Probleme zu lösen werden, schlicht nicht funktioniert. Und wenn man das nicht erkennt, dann geht man halt den Weg des Friedrich Merz oder auch in dem Fall in Österreich diese Regierung, die wir zurzeit haben und kann bei den Umfragewerten wirklich jedes Monat mal zuschauen, wie man 1-2% verliert und die AfD und die FPÖ dazu gewinnen. Warum man das System nicht ändert, sondern da so drauf bleibt und das eigentlich jetzt schon seit Jahren, das verstehe ich nicht, weil eigentlich jedes Kind, das sieht, dass was 10-mal nicht funktioniert, probiert es beim 11. Mal nicht aus und überlegt sich vielleicht mal was anderes, aber das klappt offenbar nicht.
Naja, vor was habe ich Angst?
War jetzt eigentlich gar nicht die Frage, aber kann ich
nicht. Ja, das war die Frage, die du der Eva Schütz gestellt hast. Habe ich Angst vor der AfD oder habe ich Angst vor der FPÖ? Und ich sage jetzt Folgendes, ich habe Angst vor Homophobie, vor Islamisten, die Homosexuelle am Balkan anhängen wollen. Ich habe Angst vor Antisemitismus, weil ich geglaubt habe, wir hätten ihn längst in unseren Breiten überwunden. Und ich habe Angst davor, dass jüdische Mitbürger bei uns in Österreich gewalttätig verfolgt werden von Islamisten, die importiert sind. Ich habe Angst vor Terror. Wir haben in Villach und in Wien einen Terroranschlag gehabt. Ich habe Angst vor Einzelfällen, über die du, über die jeder in Österreich jeden Tag berichten muss, vom Reumannplatz über Oberlau, von Favoriten bis nach Graz, wenn es Nacht wird. Ich habe Angst vor jener Situation, dass Frauen sich nicht mehr im Pax trauen. Ich habe Angst vor Gruppenvergewaltigungen und wir haben sie mittlerweile in Österreich. Wir hatten sie vor 15 Jahren nicht. Ich habe Angst davor, dass 4 Frauen vergewaltigt werden, am Tag 2 durch Menschen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Ich habe Angst vor Machetenangriffen. Ich habe Angst vor Clanstrukturen, wo dann Menschen nur dazu ein Kindergeld kriegen, wenn es 31 Nachwuchsklanmitglieder auf die Welt setzen, auf die Welt drucken und wir unsere Sozialsysteme geplündert sehen. Ich habe Angst, dass unser Bildungssystem kippt, weil unsere Schulen mittlerweile nur mehr Kriegsschauplätze ethnischer Konflikte sind. Die Lehrerin Wiesinger aus Wien hat wieder mal ein Buch schreiben müssen, wo sie das genau schildert. Ich habe Angst davor, dass unsere Gesundheitseinrichtungen, unser ganzes Sozialsystem und unser Finanzsystem in Österreich, die staatserhaltenden Systeme auch in Deutschland kippen und irgendwann die Demokratie in Gefahr kommt, weil die österreichischen und die deutschen etablierten Parteien von Union bis ÖVP, von SPD bis ÖVP, Scheinliberale oder Grüne, in Wahrheit unsere Länder an den Abgrund führen. So, vor dem habe ich Angst. Ich habe in Wahrheit Angst vor der scheinkonservativen Heuchelei der ÖVP und von einem Friedrich Merz, von einem Herrn Babler wie von einem Herrn Lars Klingbeil und ihrer desaströsen Politik des Dilettantismus. Aber ich glaube doch niemals Angst davor, dass sich das, oder sagen wir so, dass die Chance bestehen könnte, dass sich das und der AfD mit Dino Kruppeler und Alice Weidel oder in Österreich mit der FPÖ, mit Herbert Kickl zum Besseren unserer Völker verändern könnte. Davor habe ich überhaupt keine Angst.
Gerhard Groß hat,
das muss man auch ehrlicherweise
sagen. Gerhard Groß hat Angst vor Andi Babler. Das Angstthema wird jetzt aber auf dich zukommen. Nach einer kurzen Werbepause, Meinungsforscher Christoph Haselmeier bezeichnet Andi Babler als Sektenführer. Er sei mehr Sektenführer als Parteichef. Was steckt da dahinter? Andi Babler, der SPÖ-Chef, immer mehr unter Druck. Gleich unser Thema.
Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Willkommen zu Runde 3. Andy Babler ist mehr Sektenführer als Parteichef. Wer hat das gesagt? Kein politischer Gegner. Nein, ein Meinungsforscher, der ja eigentlich politisch und unabhängig und neutral agiert. Meinungsforscher Christoph Haselmeier hat uns ein aufsehenerregendes Interview gegeben am Wochenende. In der Zeitung Österreich ist das heute nachzulesen. Und genau über dieses Interview wollen wir jetzt sprechen. Was hat Haselmeier genau gesagt? Babler umgebe sich nur noch mit politischen Ja-Sagern in der eigenen Partei. Er habe etwas mehr von einem Sektenführer als von einem Parteichef. Was sagt ihr zu diesen Knaller-Aussagen? Wie aufsehenerregend ist das?
Ich glaube, es ist das, was sich in der Realität auch bestätigt, weil es ist ja nicht nur Christoph Haselmeier, der das jetzt mal feststellt, sagen wir mal aus einer ein bisschen distanzierteren, neutralen Position. Babler ist massiv kritisiert worden von Hans-Peter Doskozil, er ist massiv kritisiert worden von Daniel Fellner jetzt aus Kärnten und wir erinnern uns jetzt an diese eigentlich ganz lustigen Aussagen des Bezirksvorstehers, der hält es mir kurz, der Donaustadt oder von Floridsdorf, ich glaube, das ist die Donaustadt, der ja ein Urgestein der SPÖ Wien ist, der seit Jahrzehnten dabei ist, also der weder Doskozil-Nähe hat und auch sicher keine Nähe nach Kärnten und auch nicht nach Niederösterreich, weil auch Sven Hergowich ist ja sehr, sehr kritisch zu Andreas Babler, der ihn als mehr oder weniger als geistig minder bemittelten Trinker bezeichnet hat und als keine geistige Leuchte schon in seiner Eigenschaft als Bürgermeister von Dreiskirchen. Also die Kritik in der Partei wird größer und er schottet sich einfach ab in seinem sehr linken Zirkel, damit er sich das vermutlich alles nicht anhören muss. Die Frage ist, was passiert jetzt als nächstes und reicht das aus, um Andy Babler jetzt irgendwann einmal zu stürzen? Natürlich, die Unruhe in der Partei wird immer größer, je schlechter die Umfragewerte sind. Und es gibt eine SPÖ-interne Umfrage, da ist die SPÖ zurzeit bei 12% und das ist halt... Da kommt man jetzt schon langsam ins Fahrwasser der Grünen. Da wird es langsam knapp, SPÖ oder Grüne. Vielleicht versucht man deshalb auch ein Klimaschutzgesetz durchzubringen, das eigentlich wahrscheinlich eher für die Grünen wäre als für die SPÖ. Weil die klassische Arbeiterschicht, glaube ich, hat relativ wenig Verständnis für ein Goldplating zur CO2-Neutralität gegenüber der EU. Die wollen einfach, dass sie sich mit ihrem Gehalt überleben können. Und ansonsten... Ja.
Also du sprichst jetzt von SPÖ-internen Umfragen, 12% in unserer Sommerumfrage OE24. Die letzte Umfrage liegt die SPÖ bei 15%. Also scheinbar gibt es nach unten fast keine Grenze mehr. Momentan scheinbar schon ein Ringen um Platz 3 mit den Grünen. Mal schauen, ob es tatsächlich auch irgendwann mal in die Einstelligkeit geht. Das ist jetzt eigentlich kein scharfer Gegenwind für Andy Babler mehr. Das ist schon ein Hurricane. Wie lang kann er sich noch halten?
Also ich nehme mal mit größter Genugtuung zur Kenntnis, dass Andreas Babler es dann doch zustande gebracht hat, gemessen an der Sozialdemokratie, das Bündnis Zukunft Österreich, kurz BZÖ, als das erfolgreichere Projekt politisch in Relation zur SPÖ darzustellen. Also das Wahlergebnis 2008 unter Jörg Haider wird wahrscheinlich erfolgreicher gewesen sein als das künftige SPÖ-Wahlergebnis unter Andreas Babler bei einer möglichen vorgezogenen Nationalratswahl. Das muss man schon zusammenbringen.
Wie viel Prozent habt ihr gehabt?
11,8 damals. Also das schafft er auch noch. Der geht auf 10 runter. Aber das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt die Äußerung von Professor Haselmeier und natürlich hat Haselmeier mit seinen Umfragedaten selbstverständlich recht und er ist auch politisch überall vernetzt in die Länder und er sieht, dass es kaum mehr Zustimmung, ich würde sagen, es gibt keine Zustimmung mehr für Andreas Babler. Schauen wir uns das Mediengesetz an, alle rot geführten Bundesländer vornehmen da auch schon in die Parade hinein. Also das heißt, er bringt auch in den eigenen Reihen Sachpolitik kaum mehr durch. Der zweite Punkt ist, der dritte dürfen uns daran erinnern, dass der Bezirksvorsteher von Donaustadt, Nevrivi, Dinge gesagt hat, die ich hier nicht wiederholen möchte. Also ich möchte mich auf die milieubedingte Rhetorik der SPÖ gar nicht herunter ablassen. Also das ist mir zutiefst zuwider, das ist mir zu unintelligent.
Schade, weil
solche tiefen Schubladen möchte ich. So tief, wie es in der SPÖ zugeht, das verspreche ich, geht es in einem OE24-Studio nicht so. Ja, also solange ich hier
das
sitze.
Das versprechen also, möchte ich dir noch vorhalten.
Nein, das ist schon logisch. Auf dieses Niveau möchte ich mich gar nicht herablassen. Ich hoffe nur, dass Babler das nicht klagt. Also wenn der Nevrivi dann plötzlich anfängt, den Wahrheitsbeweis etwas anzudrehen, ich weiß, das kann schon arschknapp ausgehen, würde man schon so sagen vor Gericht. Aber sei es drum, die Kritik ist in allen Bundesländern da. Auch hier gibt es Chatgruppen und der Landesparteivorsitzende, die sagen, man ist endlich weg und. Das heißt, er ist in Wahrheit eine Lame Duck. Und solange das hat jetzt die SPÖ tatsächlich zusammengebracht. Das heißt, je länger er im Amt ist, umso schlechter werden die Umfragewerte. Jetzt sage ich nur ein kleines Geheimnis. Selbst wenn jetzt am Freitag der Herr Zeiland plötzlich um die Ecken kommt und sagt, ich bin da, braucht eine Partei ein, zwei Jahre nach diesem Totalschaden, den der Babler hinterlässt, um einigermaßen wieder Vertrauen zu gewinnen. Du hast die Chance, in einem Wahlkampf in 2 Monaten 2-3% zu mit einer guten Kampagne zu bewegen, aber nicht mehr zu akquirieren. Aber um wieder bei den 20% oder 25% mitzuspielen, brauchst du jetzt 2 Jahre wahrscheinlich eines neuen Parteivorsitzenden, eines neuen Regierungsteams, dass das wieder Vordermann bringt. Das sehe ich durch den Babler nicht. Das heißt, nein, und jetzt stelle ich mich schützend vor Babler, Babler hat nicht die alleinige Schuld. Babler ist ein Symptom für den Zustand der SPÖ. Ich würde sagen, wenn es der SPÖ jemals gut gegangen wäre, die letzten 10 Jahre, dann wäre es denkunmöglich gewesen, dass ein Babler jemals SPÖ-Vorsitzender wird.
In jedem Fall ist er immer noch mehr unter Druck. Seine geplante Medienförderung wird immer heftiger kritisiert, und zwar, weil er Gratiszeitungen von der Förderung ausschließen will. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat jetzt seine Pläne regelrecht zerlegt, schlägt Alarm und sagt, seine Pläne, Gratiszeitungen von der Förderung auszuschließen, sei wettbewerbsverzerrend und könnten sogar die Medienvielfalt gefährden. Eva, du bist selbst Herausgeberin von Express. Wie siehst du die Pläne von Andi Babler?
Ja, Andi Babler macht das, was er eigentlich angekündigt hat. Er fördert die Medien unter verschiedenen Vorwänden, die ihm gegenüber deutlich weniger kritisch sind als die von ihm ja viel gescholtenen Boulevardmedien. Das ist Ö24, das ist die Krone, das ist heute, das sind auch wir, wo er sagt, die, keine Ahnung, agitieren gegen ihn, die sind schuld an seinen miserablen Umfragewerten und die sind überhaupt schuld, dass das alles nicht funktioniert. Und jetzt hat er natürlich eine Medienförderung geplant, die genau in diese Richtung geht, indem man sagt, Gratiszeitungen, da wird diese Zustellförderung, die ich überhaupt für völlig schwachsinnig halte, weil das ist so in etwa, wie wenn ich im Zeitalter der Automobile die Dampflok fördere, ja, also Printzeitungen wird es sehr bald im Newsbereich nicht mehr geben, gibt es sowieso noch mehr, weil wir sie in Österreich ständig aus irgendeinem Grund fördern müssen. Gut, jetzt sagt er, okay, wer sind denn die, die eigentlich am meisten gegen mich schreiben? Okay, aufgezählt, Gratiszeitungen, Boulevard, also weg mit der Förderung, geben wir lieber den anderen mehr. Und das andere, was er tut, ist, dass er mit der Qualitätsjournalismusförderung natürlich den Begriff Qualität so definieren kann, wie er das gerne möchte. Also ich erinnere, wie wir diese Qualitätsjournalismusförderung in der unfassbaren Höhe von 41.000 Euro bekommen haben, hat die Andi Babler damals schon in einem Interview gesagt, er wird alles dafür tun, dass wir sie nicht mehr bekommen. Na? Große Überraschung, heuer haben wir sie unter einem wirklich relativ fadenscheinigen Grund nicht mehr bekommen. Also man stelle sich einmal vor, sowas macht Herbert Kickl, der sagt, der Standard, das taugt mir überhaupt nicht. Ich kann heute schon sagen, nächstes Jahr kriegt der Standard keine Förderung mehr und dann kriegt der Standard tatsächlich keine Förderung mehr. Dann würden alle schreien, es ist das Ende der Demokratie. Aber beim Andi Babler geht sich offenbar das auch noch aus. Und natürlich ist diese Medienförderung jetzt so zugeschnitten, dass die Zeitungen, die nicht gar so schlimm gegen ihn schreiben, es gibt ja hier kaum jemand, der was für ihn schreibt, findet sich auch relativ wenig, dass die natürlich mehr gefördert werden. Das fällt natürlich allen auf. Und jetzt gibt es eine Johanna Mikl-Leitner und auch die ganzen Landeshauptleute, die natürlich um ihre Bezirksblätter wieder ein bisschen Angst haben, die sagen, nein, 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 so geht das nicht. Und da sieht man halt wenig abgestimmt, nicht besonders durchdacht und halt der Zweck dieser Förderung sehr, sehr offensichtlich. Das hätte man ein bisschen eleganter vielleicht machen können.
Mal schauen, wie es diesbezüglich weitergeht. Die Bundeswettbewerbsbehörde empfiehlt jedenfalls, den Ausschluss von Gratiszeitungen zu überdenken. Uns läuft die Zeit davon. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Morgen gibt es dich wieder im Duell mit Rudi Fussi. Wir freuen uns drauf. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter.